Der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Herzlich willkommen zum D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst, wieder mit Uta Maria Santop. Hallo.
Hallo.
Und heute in der dritten Folge geht's um das Gewaltschutzkonzept. Das ist ja deine Haupttätigkeit. Was ist denn ein Gewaltschutzkonzept?
Ja, Gewaltschutzkonzept, das klingt so schwer, so, ja, ich weiß nicht, nach Büro. Auf jeden Fall ist dieses Gewaltschutzkonzept sehr individuell zusammengestellt für die Häuser. Da geht es darum, dass man Gewaltschutz erkennt, dass man eine Strategie hat, wie gehe ich damit um. Wichtig sind dort Handlungsabläufe zum Beispiel. An wen kann ich mich wenden? Wie bearbeite ich so einen Fall? Da geht es darum, dass man häusliche Gewalt vermeidet, Kindswohlgefährdung erkennt und dass man auch Deeskalationsmethoden anwendet für das Haus. Diese Gewaltschutzkonzepte haben auch den Hintergrund, gut auf die Vorbildung des Personals einzugehen, was zum Beispiel dieser Unterpunkt Personalmanagement wäre. Da könnten wir aber nochmal extra zu sprechen.
Das können wir machen.
Unheimlich viel zu sagen. Sagen wir mal so, der Gewaltschutz praktisch sieht natürlich auch in jedem Haus anders aus. Wenn ich die Häuser besichtige, dann schaue ich mir die Räume an, die Gänge, wie sind die ausgeleuchtet, wie sind die Außenanlagen gemacht, gibt es einen Zaun, wie oder wo sitzt der Wachschutz, haben wir überhaupt einen Wachschutz dort in dem Objekt sitzen, dann schaut man auf die Infrastrukturen, das sind so Sachen, die berücksichtigt man in dem Gewaltschutzkonzept, genauso wie eine gute Beratungsanbindung für die Bewohner, die natürlich in dem Haus auch Sozialberatung in Anspruch nehmen sollten. Wie viele Stunden sind das die Woche? Wer macht das? Welcher Träger? Wie sind die Zugänge dazu? Auch wo sind die Waschräume? Wie sind die Ausgänge gestaltet? Auch wenn jetzt eine Frau in dem Objekt wohnt und mit ihrem Kind geschützt untergebracht werden muss, weil sie von dem Mann getrennt ist, gibt es dort für sie mehr Schutz als in einem anderen Objekt. Das muss man dann gut berücksichtigen. Welche Möglichkeiten sind auch gegeben, um sich zurückzuziehen, vielleicht nochmal in einem getrennten Raum? Also einige Häuser bieten zum Beispiel einen Notraum an. Wenn es jetzt in einer Familie eskaliert, werden die beiden getrennt, die Streithähne, sage ich mal, und man lässt das erstmal so ein bisschen getrennt in der Betrachtung. Also der Mann ist in dem einen Zimmer und die Frau in dem anderen Zimmer und dann gibt es nochmal eine Einzelberatung und man schaut, wie geht das weiter, wie gehen wir darin vor. Auch solche Möglichkeiten bei Verdacht und bei Gewaltvorfällen, die akut sind, gibt es Handlungsabläufe, die in diesem Gewaltschutzkonzept geschrieben sein sollten. Natürlich gehört dort auch eine Hausordnung rein, die auch in jedem Haus ein bisschen anders sortiert ist. Man schaut auch auf die Akteure, die ganzen Mitarbeiter unterstützen, wie Ehrenamtliche, auch Regelangebote. Solche Sachen kommen auch in ein Gewaltschutzkonzept mit Ansprechpartnern, auch der Behörden, Ausländerbehörde und Gesundheitsamt. Solche Akteure braucht man einfach, die auch für jede komplexe Lage der Fälle da Ansprechpartner sind. Muss ich mal kurz nachdenken, was könnte man noch so in ein Gewaltschutzkonzept einbauen? Zum Beispiel ein gutes Prozedere auch bei der Essensausgabe, wie wird das gestaltet? Es gibt Häuser, die haben Catering, es gibt aber auch Objekte, wo die Bewohner selber kochen können. Selber kochen entspannt auch immer, ist immer ein gutes Mittel zum Deeskalieren. Auch WLAN ist ein gutes Mittel, haben die Häuser eine Anbindung daran, muss man diskutieren, hat auch nicht jedes Haus so eigentlich vorgesehen, kann man aber darüber sprechen, wie sinnvoll ist das, muss man auch immer auf Datenschutzsachen achten. Eine gute Vertrauensbasis braucht auch jedes Haus und das sollte auch in dem Gewaltschutzkonzept stehen und eine große Beteiligungsmöglichkeit schaffen für die Bewohner. Das kann man ganz unterschiedlich gestalten. Jeder kennt zum Beispiel so einen Beschwerdebriefkasten oder einen Feedbackbogen oder sagen wir mal, es gibt eine Sprechzeit, die immer zu der gleichen Zeit stattfindet, was für die Bewohner auch sehr wichtig ist, dass es eine Kontinuität der Angebote gibt.
Wie ist denn das vom Personal? Wie wird denn das Gewaltschutzkonzept dann angenommen? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige sagen, boah, jetzt noch daran auch noch halten, dass, oh nee, ich mache das einfach aus dem Bauch raus. Oder ist es schon so, dass die Leute sich da richtig entlanghangeln? Was ist dein Feedback?
Also ich bin ja in drei Bundesländern unterwegs und es gibt zum Beispiel in Thüringen eine Schutzkonzeptpflicht. Also jede Gemeinschaftsunterkunft muss dort ein Schutzkonzept haben. Und das ist natürlich auch nicht einfach so zu schreiben. Man kann sich das nicht ausdenken. Man sollte da schon so ein paar Sachen beachten. Und eine Grundvoraussetzung zum Beispiel für ein Schutzkonzept sind die Mindeststandards von UNICEF. UNICEF hat sich überlegt, was braucht so eine Unterkunft an Sicherheitsstandards, um auch für die Bewohner einen ganz guten, sicheren Rahmen zu schaffen. Und da gibt es natürlich auch ein Inhaltsverzeichnis und das kann man für ein Gewaltschutzkonzept durchaus übernehmen. Und solche Sachen kann man dann inhaltlich füllen. Das machen manchmal die Einrichtungen für sich alleine mit der Heimleitung und den Sozialarbeitern zum Beispiel. Oder sie müssen das machen und haben überhaupt keinen Plan. Dann wenden sie sich zum Beispiel an mich, was eine gute Sache ist, weil ich da auch schon sehr viel Erfahrung habe. Ich habe im letzten Jahr auch, ich glaube, 6 Konzepte mitbegleitet. In diesem Jahr habe ich schon 9 gemacht. Also das ist mehr oder weniger viel Arbeit. Es kommt immer ein bisschen auch auf die Vorarbeit an und auch auf ja die Bedingungen in den Häusern vor Ort. Manchmal haben die Einrichtungen auch schon vor einigen Jahren ein Schutzkonzept gehabt und man unterstützt nochmal eine Überarbeitung. Schutzkonzepte sind natürlich auch nicht immer gleichgültig. Also da verändert sich auch manchmal der Bedarf. Haben wir jetzt viele Frauen aus afrikanischen Ländern, dann haben wir ganz andere Probleme, als haben wir jetzt Frauen vielleicht aus Syrien oder aus Tschetschenien. Das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wo auch ein Schutzkonzept drauf eingehen muss. Was jetzt auch Sprechpartner zum Beispiel angeht beim Thema Kindswohlgefährdung, Jugendamt, insoweit erfahrene Fachkraft, Spielangebote, auch generell die Anbindung an Kita, Frühförderung. Das sind so Sachen, das muss man immer ein Stück auch im Blick haben. Was habe ich jetzt für Bewohner? Das kann sich ganz schnell auch ändern. Und so ein Monitoring der Schutzkonzepte, das begleite ich dann auch, wenn die Einrichtung das möchte und wir darüber sprechen wollen.
Es ist ja quasi eine Art Präventionskonzept, kann man schon so nennen letzten Endes, oder nicht?
Ja, das hat schon den Wert einer Präventionsarbeit, aber auch proaktiv. Also wenn es jetzt einen Fall gibt, der akut ist, stehen da ganz konkrete Handlungsabläufe, an wen wende ich mich, wen rufe ich an, mit wem spreche ich. Und natürlich, wenn wir so ein Konzept erstellen, ist es auch mal wichtig, die Partner nochmal auf den Schirm zu holen für sich selber. Ne? Habe ich da bei der Polizei einen Ansprechpartner? Weiß ich, welche Abteilung beim Jugendamt, die Bereiche muss ich wissen, die Telefonnummern. Und es gibt zum Beispiel auch Einrichtungen, die haben gar nicht auf dem Schirm, dass sie für die Obhutnahmestelle bekannt sein müssen. Wenn wir jetzt Objekte haben mit Familien, dann gibt es vielleicht das ein oder andere Problem. Weiß denn der ASD in der Nähe, dass es uns gibt? Also da muss man sich auch vielleicht nochmal beschnuppern und sich bekannt machen, dass man das auf dem Schirm hat. Und wenn ich die Polizei bestellen muss, damit Kinder abgeholt werden, weil die Eltern nicht da sind und aufpassen, muss ich zum Beispiel auch zur Polizei sagen, bring bitte Kindersitze mit. Das habe ich vielleicht auch nicht im Objekt. Also das sind so, sagen wir mal, so kleine Bausteine bei so einer Konfliktbewältigung, die ich auch auf dem Schirm haben muss. Und darüber sprechen wir dann natürlich, wenn ein Schutzkonzept erstellt wird.
Wie viele Professionen arbeiten denn an so einem Gewaltschutzkonzept? Also du machst das, du hast gesagt, du begleitest dann natürlich wahrscheinlich die Bewohner, die natürlich auch um Feedback gebeten werden und das Personal natürlich auch noch. Aber was kommt denn da noch von außen so für Input?
Naja, von außen kommt der Input schon mal durch die Mindeststandards von UNICEF. Das gibt's als Broschüre, da kann man auch nochmal einen Kurs machen, dass man sich dazu schult. So 4-tägigen UNICEF-Kurs kann man da für sich in Anspruch nehmen. Und generell biete ich auch Schulungen an zu dem Thema, um vielleicht auch die Mitarbeiter besser vorzubereiten auf die Situation im Falle des Falles. Das ist ja auch eine präventive Maßnahme, dass man sich dazu schult. Ja, dann haben wir Sozialarbeiter. Und wenn du jetzt fragst nach den Professionen, kommt es ja immer darauf an, welche Professionen arbeiten in diesem Objekt. Das ist recht unterschiedlich. Da haben wir einen Hausmeister, da haben wir Keterer, da haben wir die Heimleitung, da hat auch jeder andere berufliche Voraussetzungen dafür. Betreuer sind auch teilweise Quereinsteiger. Wir haben vielleicht auch Verwaltungsmitarbeiter, die generell keinen sozialpädagogischen Hintergrund haben. Das ist recht unterschiedlich. Man kann aber in einer Schulung die Leute, sagen wir mal, auf den gleichen Stand bringen zu diesem Konzept und auch mit ihnen das Konzept erarbeiten, indem man auch eine Bedarfsanalyse macht und Fragebögen die Leute dazu beteiligt, genauso wie die Bewohner, dass man eben auch herauskriegt, wo sind die Situationen in dem Haus, wo hast du Angst, wo fühlst du dich nicht wohl, was macht dir Sorge, welche Räume meidest du zum Beispiel? Was brauchst du, dass du dich sicherer fühlst? Das sind natürlich Sachen, die ändern sich mit der Belegschaft, habe ich schon gesagt. Aber das ist wichtig, dass wir auch einen Schirm dafür haben oder das mitkriegen, was braucht der Bewohner selber? Wie nimmt er das wahr? Wenn ich jetzt 5 Jahre in so einem Objekt selber arbeite, dann habe ich da auch nicht mehr so ein Gefühl dafür. Dann bin ich schon ein bisschen betriebsblind so. Und da ist es gut, wenn ich auch die Leute frage, um die es eigentlich geht. Das ist ganz wichtig. Und die anderen Mitarbeiter in dem Haus, neben den Sozialarbeitern, sind ja teilweise auch sehr, sehr eng an den Bewohnern dran. Also sagen wir mal, wir haben Wachschutz rund um die Uhr. Dann sieht der halt auch, wenn der Bewohner reinkommt und rausgeht. Der sieht auch, wenn es dort zwischen Mann und Frau schwierige Situationen gibt und kann da ja auch das zum einen dokumentieren, kann da auch Eingriff drauf nehmen, kann die Leute ansprechen oder muss vielleicht auch beide trennen, weil es eskaliert. Also der Bezug zu den Bewohnern ist auch durch die anderen Mitarbeiter neben den Sozialarbeitern sehr eng und das darf man nicht vergessen. Also nur weil das ein Schutzkonzept ist, heißt das nicht, das ist nur für die Sozialarbeiter da, ne? Alle Mitarbeiter in diesem Objekt sollen auch mit diesem Schutzkonzept arbeiten können, sollen auch die Nummern benutzen können, sollen auch wissen, wen rufe ich an, wenn ich einen Verdacht auf Gewalt zum Beispiel habe, mit wem spreche ich da. Und ganz wichtig ist auch, dass alles dokumentiert wird, dass den Bewohnern auch klar gemacht wird, wir haben ein einheitliches Prozedere, wenn es jetzt zu Problemen kommt. Und du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir helfen. Es ist auch immer eine Vertrauensfrage. Datenschutzfragen muss man beachten. Also das ohne Datenschutz ist ja heute gar nicht zu machen. Das ist auch wichtig natürlich, dass man auch weiß, es ist eine Vertraulichkeit da, dass man jetzt auch nicht alle Daten teilt, wenn jetzt ein Bewohner eine Krankheit hat oder so. Ja, auch Hygieneregeln sind wichtig. Solche Sachen muss man auch im Schutzkonzept ein Stück weit berücksichtigen.
Wie oft wird denn das angepasst, erneuert?
Ja, empfohlen würde das sicherlich 24 Monate, alle 24 Monate, dass man das anpasst. Aber das kommt ja so ein bisschen drauf an. Schaffe ich das? Habe ich dafür zeitlich Ressourcen? Oder vielleicht mache ich das auch automatisch, weil ich merke, wir sind jetzt, vorher waren wir eine Unterkunft nur für Männer, jetzt sind wir halt eine Unterkunft für Familien, dann ändern sich die Bedarfe. Und die Schutzkonzepte sind natürlich auch ein Stück weit Schutz für schutzbedürftige Personen. Und das sind nicht alle. Also da gibt es Personengruppen, die dazugehören und das sind dann die Frauen und die Kinder. Dann haben wir alte Menschen, kranke Menschen, behinderte Leute, Gruppe der LSBTQ. Und das sind Personengruppen, die sind sehr verletzlich, die brauchen besonderen Schutz. Auch traumatisierte Personen gehören dazu. Und für diese Menschen brauchen wir mehr. Und das sollen Schutzkonzepte eben auch ein Stück weit absichern.
Hast du ein Beispiel, wo das Gewaltschutzkonzept zum Glück da war, wo du sagst, meine Güte, ein Glück haben wir das hier benutzt, weil wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich eskaliert?
Ja, also es gibt schon so Einzelfälle, die dann auch mal an mich herangetragen werden, wo ich dann merke, ein Glück, dass wir sowas haben, so wie du schon sagst, wo es einfach Abläufe gibt, die bekannt sind. Das bedeutet auch immer, wir haben dann Zeit gewonnen und keine Zeit verloren. Auch gerade, wenn ich merke, Eltern vernachlässigen ihr Kind und versorgen das zum Beispiel in der Mahlzeitenversorgung nicht oder sind vielleicht auch grob zu dem Kind, wo man sagt, ja, geschlagen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall geht es dem Kind nicht gut. Und ich habe einfach auch einen Ansprechpartner, den ich gleich anrufen kann. Und ich kenne die Nummer. Und das spart viel Zeit. Und auch für die Familie ist es von Vorteil, für das Kind eine erlösende Sache, wenn ich weiß, ich kann innerhalb von wenigen Stunden da eine Linderung herbeirufen. Genauso, wenn ich Schmerzen habe und ich gehe gleich zum Arzt, weil ich weiß, wo der ist. Und das ist ein guter Ansatz für Schutzkonzepte, dass man sagt, die Ansprechpartner sind aktuell. Das muss man dann natürlich immer mal wieder anpassen. Wenn jetzt Akteure sich ändern, ein Arzt die Praxis schließt, brauche ich einen neuen Arzt. Oder sich Zuständigkeiten in den Behörden ändern, muss ich das auch anpassen. Aber wenn ich das alles aktualisiert habe und ich habe das akut kann ich auch diese Nummern gleich anrufen. Das ist ganz klar. Und ich weiß auch, welchen Vorgesetzten muss ich anrufen? Mit wem muss ich sprechen? Wie geht eine Dokumentation? Auch wie geht eine Analyse von Kindswohlgefährdungen? In der Regel kann man dort auch Ampelbögen dazufügen. Das sind so Bögen, du wirst es wissen. Danach schätzt man die Gefährdungslage ein, ob es jetzt eine Kindswohlgefährdung zum Beispiel ist oder nicht. Und wenn man auch im Vorfeld das mit den Mitarbeitern schon geübt hat, ist auch die Hemmschwelle sehr niedrig, diese Bögen zu nutzen. Das heißt also, ich habe auch relativ schnell eine Einschätzung aller Beteiligter. Was würdest du sagen, ist das jetzt ein Problem oder nicht? Man kann sich ja so an den Fragen durchhangeln, kommt man dann bei Rot oder Grün an? Blöd wäre, wenn man bei Gelb rankommt, wenn es latent ist. Auf jeden Fall muss man sich positionieren und das soll eben ein Schutzkonzept auch bieten. Also ein Handwerkszeug zur Gefährdungseinschätzung zum Beispiel, ganz schnelle Ansprechpartner, die ich parat habe.
Ist den Bewohnern das Ganze auch transparent kommuniziert? Also wissen die, dass es dieses Gewaltschutzkonzept gibt oder gibt es auch eine Möglichkeit, dass die das lesen können, sofern natürlich die Sprachbarriere nicht zu hoch ist?
Also der Anspruch ist da und das ist auch der Wunsch eigentlich, weil sich ja beim Erstellen des Schutzkonzeptes die Bewohner genauso beteiligen sollen. Und es wäre gut, wenn das ausliegt in der Einrichtung, das kann ich nicht kontrollieren, aber in der Regel ist es so gedacht, dass die Bewohner auch Zugang haben zu dem Schutzkonzept, genauso wie jeder Mitarbeiter in dem Objekt.
Also kann es auch schon mal vorkommen, dass sich Bewohner auch richtig darauf berufen vielleicht, dass sie sagen, hey, hier Leute, in eurem Schutzkonzept steht das und das drinne. Wäre cool, wenn wir das umsetzen.
Das könnte man so sagen, ja. Es gibt natürlich auch die Sozialberatung, die sagt, im Schutzkonzept steht das drin und das kommunizieren sie mit dem Bewohner. Und dann ist das eine gemeinsame Sache und man beruft sich einfach auf das Schutzkonzept.
Ja, dann danke dir für die Info. Gewaltschutzkonzept, also ein recht großes Thema, aber sehr wichtig für deine Arbeit, richtig?
Sehr wichtig für meine Arbeit. Ich würde mal sagen 30%.
Alles klar, dann danke ich dir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Bis dahin.